Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus Podcasts. Diesmal mit Frieda Ahrens und zu Gast in dieser Folge ist Stefan Lohse. Er ist Autor, Schauspieler und Theaterregisseur. Hallo Stefan.
Hi.
Ganz kurz zu dir. Du bist in Hamburg geboren, lebst aber inzwischen in Berlin und du hast mir erzählt, du lebst auch schon viel länger in Berlin, als du jemals in Hamburg gelebt hast. Und von da bist du mir gerade auch zugeschaltet. Studierst hast du aber in Wien und zwar Schauspiel. Und du hast auch an unterschiedlichen Theatern gespielt, am Thalia-Theater in Hamburg oder auch am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Und
Warte. Und Theater gemacht in der Schwankhalle in Bremen.
Wirklich? Wie schön. Mhm. Und ich habe auch überlegt, bevor wir jetzt auf deine Bücher kommen, es ist ja der Literaturhaus-Podcast und wir wollen viel über deine Bücher sprechen, fände ich es erstmal total spannend, um so deine Rollen zu verstehen, zu überlegen, Theaterregisseur, Schauspieler und Autor, wie das so ineinander greift oder wie auch deine verschiedenen Rollen so sind. Magst du das mal ein bisschen erzählen?
Ja, also ich war ganz lange eben nur Schauspieler und dann fing ich irgendwann an, wobei ich sagen muss, ich habe mich zunächst, als ich klein war, als Regisseur in Wien beworben, bin aber sofort rausgeflogen aus der Prüfung und hatte dann ein paar Tage später die Schauspielprüfung, die ich dann geschafft habe. Das lag ein bisschen an meiner Mutter. Meine Mutter war Schauspielerin und ich hatte nicht ausreichend Mut, ihr zu sagen, dass ich Schauspieler werden möchte und fand dann Regisseur einen ganz guten Kompromiss. Aber kaum hatte ich die Prüfung bestanden, war dann da eigentlich keine Diskussion mehr drüber. Und dann war ich lange Schauspieler und dann fing ich irgendwann an, auch Regie zu führen. Das war dann schon, als ich nicht mehr fest im Engagement war und auch schon in Berlin gelebt habe. Und dann fing ich an, hier in der freien Szene so erste Schritte zu machen. Das war im Reflex auch auf die Zeit als Schauspieler. Ich war gerne Schauspieler, aber ich war nicht gerne im Betrieb und ich habe vieles nicht verstanden. Ich habe mich mit vielen Regisseuren auch angelegt und dann will man es besser machen und dann muss man es halt auch wirklich selber mal machen. Und dann hat sich's trotzdem hatte ich nicht die Alternative zu schreiben, sondern das hat sich tatsächlich dann zufällig ergeben. Ich hatte eine Dokumentation über Pierre Brice gesehen, über den Winnetou-Darsteller, der, bevor er Winnetou wurde, eine große Karriere in Frankreich gemacht hatte als Darsteller in Fotoromanen, die aber nicht so wie in der Bravo so mit schlechten geknipsten Fotos waren, sondern die wurden damals in den 50er Jahren wirklich unter Filmbedingungen, das sind ganz, ganz tolle Fotos, schwarz-weiß, unter Filmbedingungen fotografiert und da wurde sozusagen, es war wie ein fotografierter Film und da sind dann Schauspieler aufgetreten, die später dann eben zum Teil bekannt wurden. Fand ich so ästhetisch, das fand ich als Medium ganz toll und dann dachte ich, ich mache einen Fotoroman und der wird irgendwann lebendig. Und dann ist es ein Theaterstück. Also ich mache sozusagen ein Theaterprojekt, das aber ausgeht von diesem Fotoroman. Ich hatte davor so eine szenische Lesung eingerichtet mit so und das ganze Bild bestand nur aus Projektionen. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, diese Projektion zu machen. Und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich so einen Fotoroman. Und dann dachte ich, okay, jetzt die Idee ist gut, jetzt brauche ich noch eine Geschichte. Und da habe ich mich halt hingesetzt und meinen Fotoroman geschrieben. Und dann meinte ein Kumpel, dir ist schon klar, dass du gerade ein Buch schreibst. Und dann habe ich tatsächlich kapiert, okay, ich schreibe in Wirklichkeit gerade ein Buch und da hat mir das Spaß gemacht. Ich hatte vorher gedacht, dass ich das einfach nicht kann. Ich wusste zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob das ich es kann, aber irgendwas ist mir offensichtlich eingefallen und ich habe also irgendwas hingeschrieben. Und ich war vorher einfach, ich hätte viel früher angefangen, wenn ich geahnt hätte, dass das geht. Und dann habe ich ein Buch geschrieben und das hat dann tatsächlich auch eine Agentur gefunden und die Agentin fand es gut und hat es dann aber nicht untergebracht und es ist nicht veröffentlicht worden, zum Glück. Es ist ein ziemlich blödes Buch, aber dann habe ich weitergemacht und dann ist das Schreiben entstanden. Und natürlich werde ich oft gefragt, wo ist der Zusammenhang und ich werde auch oft gefragt, ob ich das Theaterspielen vermisse. Und da muss ich immer darauf hinweisen, dass sozusagen von außen betrachtet sind das ja sehr unterschiedliche Tätigkeiten, aber von innen betrachtet ist das ziemlich ähnlich.
Wie meinst du?
Ich habe mein Leben lang über Figuren nachgedacht. Ich habe vor allem mein Leben lang als Schauspieler und als Regisseur über Beziehungen nachgedacht. Also gar nicht unbedingt so viel über einzelne Figuren, sondern über darüber, wie sich Figuren zueinander verhalten. Und das tue ich jetzt auch. Ich tue das leider, das vermisse ich wirklich, viel unkörperlicher. Ich tue es halt hauptsächlich mit meinem Kopf. Das ist ein Verlust, aber letztlich tue ich künstlerisch, mache ich nicht so viel anderes.
Ich glaube, du hast jetzt schon so viel über die Bücher so angeteased. Wir müssen die ZuhörerInnen kurz abholen. Du hast nämlich deinen ersten Roman an Fallorgat, 2017 ist er erschienen. Da startet es sozusagen. Und jetzt gerade ist dein dritter Roman erschienen, Das Summen unter der Haut. Der wurde im Juli auch als NDR-Buch des Monats gekürt sozusagen. Und ich muss sagen, ich habe ihn mit total großer Freude gelesen und ich habe schon mehrere Freundinnen dazu gebracht, den auch zu lesen. Und es geht um den 14-jährigen Jude, der sich so ein bisschen in einen neuen Mitschüler verknallt, in Axel. Und es geht um diese Beziehung zueinander. Also die beiden, also die Freundschaft, die ja von Jules Seite auf jeden Fall aufgeladen ist. Und man begleitet die ganzen 31 Tage, ne? Sind es nur quasi, die man die begleitet?
Genau.
Das ist jetzt inhaltlich so ein bisschen kurz zusammengefasst. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, es geht so um die Beziehung. Bist du da auch von der Beziehung ausgegangen? Und dann entstehen die Figuren?
Das Ziel war tatsächlich bei dem Buch, sich so wenig wie möglich Mühe zu geben.
Das ist eine super Grundvoraussetzung, finde ich, ein super Anspruch.
Ja, und deswegen, also die Figur, du musst ja am Anfang so ein paar Entscheidungen treffen, die total wichtig sind. Du musst überlegen, aus welcher Perspektive erzähle ich das. Du musst dich für eine Zeitform entscheiden. Das sind alles wirkt wie handwerkliche Entscheidungen, aber die haben eine unglaubliche Konsequenz. Ne? Und zu sagen, ich hatte immer für mich eigentlich ausgeschlossen, ein Buch aus einer Ich-Perspektive zu schreiben, und jetzt stand da plötzlich ich. So, dann dachte ich, okay, jetzt muss ich damit umgehen, dass das aus einer Ich-Perspektive ist. Und das war sozusagen für mich neu, weil die anderen beiden, oder auch das nicht veröffentlichte, alle sind nicht aus einer Ich-Perspektive. Und sozusagen dann steht natürlich der Protagonist ist dann noch mal näher. Mhm. Und dann ist sozusagen die Figur noch mal etwas präsenter, als wenn du nicht aus einer Ich-Perspektive erzählst. Das heißt aber trotzdem natürlich, du guckst sozusagen mit den Augen dieser Figur auf die Beziehungen und auf die Welt. Und tatsächlich gibt es sogar, man kennt sich ja selber oft gar nicht so gut. Manchmal kennt man sich schlechter, als andere einen kennen. Das heißt, bestimmte Dinge zu glauben, dass die Ich-Perspektive besonders dazu geeignet ist, differenziert das Innenleben einer Figur zu erzählen, ist, glaube ich, manchmal fast falsch, weil die Figur selber sich ja gar nicht so gut kennt. So, das heißt, Jule ist, glaube ich, auch jemand, der sich über die anderen überhaupt versteht, der sozusagen sich erst in der Beziehung selber auch sieht und wahrnimmt. Und insofern spielt die Beziehung eine ganz große Rolle immer.
Ich habe da so viele Gedanken direkt zu, sich selber verstehen. So, ich habe das Gefühl, das ist halt Pubertät, ne? Man versucht ja sowieso in der Zeit, sich selber irgendwie zu verstehen. Und bei Jule spielt ja auch seine Sexualität dann eine Rolle. Und das spielt ja in Hamburg in den 70er Jahren. Und da ist ja auch noch Homosexualität im Strafgesetzbuch. Also es ist einfach noch strafbar gewesen zu der Zeit. Und es weiß am Anfang ja auch nur seine Schwester, glaube ich, so ein bisschen Bescheid, weil die das so checkt. Und im Laufe des Buches platzt es aber immer wieder so ein bisschen aus ihm heraus. Also ich habe das Gefühl, das ist aber auch immer in Beziehung, also in so Konfliktsituationen manchmal, aber auch so in Beziehung zu anderen, dass er das dann einfach sagt. Ohne, glaube ich, dass das eine aktive Entscheidung ist für ihn. Und ich glaube, also wir wollen ja heute auch über Haut sprechen. Haut ist ja das Schwerpunktthema des Monats. Und ich hatte auch das Gefühl, es heißt ja auch das Summen unter der Haut, das Buch. Und ich habe auch das Gefühl, gerade die Beziehung zu Axel funktioniert, also diese Anziehung funktioniert für Jule ja ganz viel über die Haut. Also das ist so ein Sensor für ihn. Und da habe ich mich gefragt, ist das so ein Mittel, das du bewusst gewählt hast, dann über die Haut zu gehen?
So bewusst, wie man Dinge nutzt, wenn man als Autor vor seinem Computer sitzt. Das ist ja immer so eine komische Mischung. Mhm. Das ist natürlich einerseits bewusst und gemacht und Dings. Und gleichzeitig kommt es irgendwo her, wo du oft gar nicht genau weißt, woher. Ich habe so viel an magisches Denken geglaubt, früher, als ich verknallt war. Und habe also gedacht, ich könnte irgendwie über die Haut, über irgendwelche Energiebünde, die ich irgendwie abstrahle, irgendwas bewirken. Ich habe oft, wenn ich für jemanden geschwärmt habe, den nicht angeguckt, sondern versucht irgendwie eher telepathisch in Kontakt zu treten. Das hat eigentlich nie gut funktioniert, aber so, also auch sowas, es gibt eine Szene im Buch, da sitzt Jule vor dem Haus von Axel und stellt sich, betet, in seine Form ist es ein Gebet, aber es ist sozusagen auch eine große spirituelle Anstrengung, Axel irgendwie zu erreichen von da unten. Und das kenne ich. Also ich hab auch immer vor den Wohnungen der Typen gesessen, die ich toll fand. Und das heißt, zu kommunizieren über den Körper, übers Gucken, übers Weggucken, übers sich hindrehen, übers Wegdrehen und damit zwangsläufig über die Haut. Das spielt natürlich eine große Rolle, weil die Sprache eben, genauso wie du sagst, die Sprache steht ja eigentlich gar nicht zur Verfügung, weil der Satz, ich bin schwul, geht eigentlich nur aus Versehen. Mhm. Der kann sie nicht vornehmen. Mhm. Das andere ist, dass natürlich diese, für mich das Summen, also diese Unruhe, die unter der Haut ist, auch dieses Gefühl, ich platze, also die Haut könnte aufreißen, weil zu viel los ist darunter. Das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Das ist diese, bis hin dazu, dass die Haut natürlich auch das ist, was der andere sieht, das, was du zeigst. Also das ist gleichzeitig ein Schutz gegen das Innere und das Verletzlichste und damit auch sozusagen Beredteste, was Organ, was du hast, es ist so wahnsinnig von Ambivalenzen besetzt und das fand ich total interessant.
Ja, die Haut ist ja auch im Grunde das, was uns von der Welt trennt oder abgrenzt, weil das ist ja unsere äußerste Schicht sozusagen. Da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich sehr vielschichtig, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Also es knistert darunter, es will irgendwie was raus, das ist aber das, was man irgendwie vielleicht geheim in sich, der innerste Kern hält, da ist die Haut so die Grenze zu der anderen, zu dem Außen. Und dann funktioniert das für Jule ja auch als Sensor. Also es prickelt ja auch immer, wenn Axel irgendwo ist, auch im Unterricht, hat er das Gefühl, die Haut wird zur Antenne und so. Also das fand ich schon sehr interessant. Und ich habe auch gedacht, ist es denn wirklich, also war das so, dass du gedacht hast, es ist, diese Anziehung ist was, was unter der Haut bleiben muss?
Ja, also Jule glaubt das, glaube ich. Mhm. Also bin ja auch nicht so klug wie die Figuren, aber ich denke ja. Ich habe ja so ein bisschen, das hat der große Spaß für mich in dem Buch war ja, dass ich so an 2, 3 Schräubchen gedreht habe und dieses 1977 des Buches natürlich überhaupt nicht das reale 1977 ist, weil du hast recht, es war eben damals noch verboten und gab ganz viel Repression gegen Homosexuelle, gerade in Hamburg. Das war die Zeit, als oder kurz davor, glaube ich, als Helmut Schmidt Innensenator in Hamburg war. Und Helmut Schmidt ist dafür verantwortlich gewesen, dass es in Hamburg in den öffentlichen Toiletten Einwegspiegel gab. Das heißt, auf der anderen Seite für die Benutzer der Toilette nicht sichtbar saßen Polizisten und haben durch die Einwegspiegel in die Klos geguckt. Das muss ich mal vorstellen. Und dann gab es so eine Aktion von Leuten aus der frühen Schwulbewegung in Hamburg, die dann mit Hammern durch die Hamburger Klos gegangen sind, diese Spiegel kaputt gehauen haben und dahinter saßen dann irgendwelche erschrockenen Kommissare. Diese Stimmung war das. Ne? Und der Spaß für mich in dem Buch ist ja, dass eigentlich der Einzige, der wirklich ein richtiges Problem mit der Homosexualität hat, ist Jule selbst. Und alle anderen, stellt sich raus, haben kein so großes Problem damit. Und das ist natürlich total künstlich. Das ist wie ein, ich habe dem Lektor immer gesagt, es ist wie ein Paralleluniversum, dass sich das unserem Universum sehr ähnlich sieht, aber eben doch in entscheidenden Punkten anders.
Du schreibst bei Jule und auch in deinem ersten Buch sind die Protas ja jugendlich. Und ich finde es immer super spannend, wenn man jugendliche ProtagonistInnen hat, weil ich finde, also bei mir ist es immer so, man muss es sehr authentisch rüberbringen. Aber ich bin jetzt 27, ich bin ja 10 Jahre nicht mehr jugendlich. Das ist noch relativ jung und ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe den Zugang zu der Jugend schon total verloren. Also, und du schaffst es in deinem Buch aber auch, wie ich finde, mit der Sprache diese Derbheit der Pubertät so rüberzubringen. Und wie findest du da den Zugang zu der Jugend?
Ich habe da so eine schnelle Antwort drauf, die mich schon deswegen langweilt, wie ich es schon öfter mal gegeben habe. Nämlich, dass ich vielleicht einfach es noch nicht so, bis obwohl ich deutlich älter bin als du, irgendwie noch nicht wirklich geschafft habe, wirklich erwachsen zu werden. Und deswegen ist es für mich gar nicht so, ich bin immer noch so. Das stimmt, aber das ist nicht nur ein Teil der Antwort. Das andere ist, dass ich bin einer von diesen schwulen Onkels, die durch die Welt laufen und manchmal innerlich so den Kopf schütteln, wenn sie Eltern beobachten. Ich habe aber keine Kinder, deswegen darf ich da auch nichts zu sagen, weil ich diesen ganzen Stress nicht habe. Aber ich bin manchmal so, ich verstehe es einfach ganz oft nicht, wie mit Kindern geredet wird. Weil, also entweder ist es nur so butzi, putzi, schnutzi und sie werden einfach nur dumm gemacht. Oder aber es sind irgendwelche bedürfnisorientiert erziehenden Eltern, die jetzt komplexe Diskussionen mit den Kindern führen. Und beides ist so, beides sagt eigentlich hauptsächlich was über die Eltern aus und relativ wenig über die Kinder. Und tatsächlich ist es bei mir, ich weiß nicht genau warum, anders.
Ich habe auch gedacht, vielleicht ist die Jugend oder die Pubertät, und ich finde, das ist in dem Buch echt super gelungen, dieses authentische, wie man sich ausdrückt, wenn man jung ist oder auch pubertär ist, weil man halt Grenzen austestet, manchmal auch Sachen sagt, die extra provokant sind oder halt auch drüber, wie halt so queerfeindliches Zeug dann, wo man aber auch vielleicht als Autor sagt, also ist es so ein Mechanismus, wo man dann das Alter des Protas vielleicht als Mittel nimmt, um irgendwas aufschreiben zu können. Weißt du, wie ich das meine? Also, wo Schrift und Sprache irgendwie anders funktionieren kann, wegen des Alters der Protagonistinnen.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das ist so nicht.
Okay.
Weil das würde bedeuten, dass ich mir was vornehme und dann sozusagen das der Figur in den Mund lege. Das ist so nicht. Also gerade bei dem Buch nicht, habe ich ja gesagt, da wollte ich mir eh keine Mühe geben. Nee, das passiert. Das passiert mir. Mir macht das dann wirklich, der Indikator ist mehr Spaß. Ich lege der Figur was in den Mund und es macht mir im Moment total Spaß. Also zum Beispiel ungerecht zu sein. So, aber das habe ich mir nicht vorgenommen. Es geht nicht darum, dass ich damit irgendwas erzählen will und dafür die Figur nutze, sondern das so führt quasi die Figur aus der Logik der Situation, aus der Logik ihres Alters und so weiter. Und das ist
Ja.
aber, das passiert mir.
Ist es oft so, dass du merkst, die Textpassage wird gut, wenn du viel Spaß hast, die zu schreiben? Ist das so ein Indikator?
Das ist eine super Frage, weil es ist echt so voll schwer. Also übrigens, Entschuldigung, das wollte ich nie in einem Gespräch sagen. Das ist eine super Frage, weil ich das total bescheuert
Du,
finde.
ich nehme das
Weil,
gerne an.
ja, weil dieses, das mal immer wenn Leute merken, oh Gott, das wird jetzt eine schwierigere Antwort, dann sagen sie vorher, das ist eine super Frage. Man, das sagen sie nur, um Zeit zu gewinnen. Aber es ist wirklich es ist eine interessante Frage, weil ich mir die natürlich jeden Tag stelle. Wie weiß ich eigentlich, wann höre ich auf? Also wann höre ich mit einem Absatz auf? Das ist voll ein Gefühl. Das ist einfach nur ein Gefühl. Es ist irgendwie, sitzt hat Luft. Irgendwie so. Ich arbeite sehr viel, ich ändere sehr viel. Ich bin ein totaler Fummler. Also diese Texte sind nicht dahingeschrieben, sondern sie sind total konstruiert. Und dieses Konstruieren, ich ändere auch permanent hin und zurück. Ich habe Gott sei Dank in meinem Schreibprogramm ein Protokoll. Das heißt, ich kann sozusagen jede Version mir angucken, was total hilfreich ist. Und irgendwann sage ich so, jetzt, das kann jetzt mal stehen bleiben. Und das ist Spaß, das ist aber irgendwie so ein, stellt sich irgendeine Art von Ruhe ein. Irgendwie, ja, stellt sich eine Ruhe ein. Ich habe gestern zum Beispiel, ich schreibe im Moment gerade an dem neuen Buch extrem langsam. Ich habe gestern 250 Wörter geschrieben. Das sind anderthalb Absätze. Danach war ich aber total aufgeräumt. Ich hatte so mein Tagwerk geschafft, obwohl es gar nicht viel war. Aber das ist so dieses Gefühl, ja, das ist aufgeräumt. Ich bin so aufgeräumt. Ich habe was erledigt und jetzt brauche ich auch nicht weitermachen. Jetzt kann ich rausgehen oder Netflix gucken und zwar mit gutem Recht. Dieses Gefühl ist es so. Es ist so, das ist ja ein großer, es ist Spaß sozusagen in einem größeren Sinn. Es ist ein ganz großer Spaß. Ich erfinde gar nicht so gerne. Das finde ich super anstrengend. Und habe extrem viele Methoden. Wie nennt man das? Prokrastinieren. Also ich habe ganz viele Ideen, was ich alles noch machen könnte. Aber wenn da was steht, dann daran rumzufummeln, das ist für mich, das ist ganz toll. Also das ist für mich keine Mühe.
Ich wollte diese Frage nicht fragen, weil ich sie immer abgedroschen finde, wenn die gestellt wird. Aber du hast gerade gesagt, du erfindest nicht viel oder nicht gerne. Heißt das denn auch, du erfindest nicht viel?
Nee, heißt es nicht. Ich
Okay.
erfinde, ich erfinde eher viel. Aber ich weiß, welche Frage du meinst, glaube ich.
Man denkt es ja direkt, ne? Also, schwuler Prota, schwuler Autor, Hamburger 70er Jahre ist auch die Zeit, wo du aufgewachsen bist. Dann denkt man immer, wie viel von dir steckt in den Protagonistinnen. Und ich finde das aber, ich sträube mich schon, diese Frage zu stellen, weil ich finde, jeder Autor schreibt an seinem Leben entlang. Und es ist eine Frage, die immer gestellt wird. Und ich finde, Ja, ich stelle sie jetzt trotzdem. Wie ist es denn bei dir?
Also erstmal zur Frage selber. Ich weiß, es gehört irgendwie zur Konvention dazu, diese Frage doof zu finden. Ich kriege die natürlich relativ häufig trotzdem gestellt auf Lesungen oder so und ich beantworte die gerne. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das auch berechtigt. Ehrlich gesagt interessiert es mich dann bei anderen ja auch. Und dann ist die Antwort, das kann man so gar nicht sagen. Weil tatsächlich, also Begebenheiten, Situationen und so weiter, die erfinde ich. Ich schreibe nur Fiktion. Einer meiner liebsten Sätze von Wolfgang Herrndorf ist: Sollte ich jemals was anderes schreiben außer Fiktion, soll man mich erschießen. Das hat dann ja am Ende auch nicht geklappt. Der
Ich
hat
wollte
ja
gerade
dann
sagen, das ist ja bei ihm ja gerade
ein
noch
sehr
einen anderen Twist
bedeutendes Buch.
genommen.
Genau. Aber ich finde sozusagen die Haltung erstmal super. Ich stehe einigen autofiktionalen Unternehmungen ziemlich skeptisch gegenüber, weil es auch so oftmals, wenn das dann so gefeiert wird, so wenig Vertrauen in Literatur auch gleichzeitig bedeutet. Und trotzdem bediene ich mich bei allem, aber vor allen Dingen bei Atmosphären, bei Gefühlen. Also ich glaube, dass die Settings, die konkreten Situationen, das ist ausgedacht, aber die ganzen Gefühle, das ist nicht ausgedacht, sondern das ist so eine Mischung und meine Wahrnehmung der Realität, die ist ja ohnehin völlig subjektiv. Du siehst die Welt anders als ich. Das ist einer meiner größten Träume. Ich würde so wahnsinnig gerne mal die Welt einen Tag durch die Augen eines anderen Menschen sehen. Das ist möglicherweise auch ein Grund, weswegen man schreibt, weil man dann sozusagen diesen Zustand wenigstens, man simuliert so ein bisschen diesen Zustand aus den Augen eines anderen Menschen zu gucken. Aber ich glaube, dass die Welt, deine Welt so anders aussieht als meine. Das heißt, ich treffe sowieso permanent eine biografische, subjektive Wahl in dem, was ich sehe. Und genauso ist es beim Schreiben auch. Also bestimmte Dinge fallen mir auf und andere Aspekte übersehe ich. Und vielleicht noch ein letztes. Ich habe in einem Buch von Joshua Groß gerade einen ziemlich guten Satz gelesen. Er sagt, dass das Verhältnis der Literatur zur Wirklichkeit ist immer experimentell. Das fand ich einen super Satz, weil Literatur immer, immer mit der Wirklichkeit experimentiert.
Jetzt wird's spannend, weil ich wollte noch ein anderes Thema aufmachen. Und zwar, es passt dazu eigentlich auch ganz gut. Du hast für unser Literaturmagazin schon einen Text zum Thema Haut geschrieben, für die Kolumne Satzwende. Magst du einmal erklären, worüber du da schreibst?
Ja, ich schreibe über Stefan B. Punkt, dessen Name ich in dem Text nicht nenne und nicht nennen möchte. Stefan B. Punkt ist der Attentäter von Halle. Ich muss dazu sagen, dass ich den Text, das ist jetzt auch schon ein bisschen hier, ich habe den Text jetzt weiß ich von den Daten nicht ganz genau, ich glaube, das Attentat in Halle war am 9. Oktober, glaube ich. Und am 7. Oktober war der Terroranschlag der Hamas. Ich habe es sozusagen in diesem Kontext. Die genauen Daten sind eigentlich auch egal. Es war sozusagen in der Zeit unter diesem Eindruck geschrieben. Ich habe es auch unter dem Eindruck geschrieben, dass jüdische Freunde sich unmittelbar bedroht fühlten hier in Berlin. Und ich wohne in Neukölln. Ich wohne direkt keine 5 Minuten von der Sonnenallee entfernt. Ich wohne aber auch keine gute 10 Minuten von der nächsten Synagoge entfernt. Also ich wohne irgendwie in diesem Spannungsfeld. Und es war auch tatsächlich interessant ist, das haben sich ein paar Leute vor der Synagoge im Frenkelufer dann hingestellt an einem Freitag, damit die einfach ungestört zum Beten konnten und sich sicher dabei fühlten. Und bin danach dann zur Sonnenallee gegangen und habe da hier diesen Ausnahmezustand erlebt. Und in dieser Zeit habe ich diesen Text geschrieben. Und was ich total empfehlen kann, die Protokolle, Prozessprotokolle in diesen Prozessprotokollen gelesen. Ich habe es nicht durchgelesen, das hat weit über, weiß nicht, 1500 Seiten oder so. Aber ich habe viel darin gelesen und habe mir dann gedacht, ich schreibe einen Text, ich versuche irgendwie, auch da, wie sieht die Welt aus von so jemandem? Es ist nun mal, auch wenn es ein wahrscheinlich einfach nur, ehrlich gesagt, ein unfassbares Arschloch ist es meine Aufgabe als Künstler, auch durch diese Augen zu gucken.
Ich finde es total spannend, dass du dich diesem Thema angenommen hast, weil ja, ich stelle mir das als sehr gruseligen Akt vor, sich in die Perspektive eines realen Täters reinzudenken. Und da spielt Haut ja auch wieder eine Rolle. Du schreibst ja zum Beispiel, eine Haut ist weiß wie eine Lichtquelle. Ich bin ein albinotischer Molch, glatt und haarlos. Ich habe mein Fell abgelegt, ich lebe unter Wasser, stehe aber kurz vorm Landgang. Ich habe mich gefragt, ist Weiß da bewusst gewählt? Also spielt Hautfarbe da eine Rolle oder ist es eher dieses glatt und haarlos animalische? Oder beides gar nicht?
absolut. Also Weiß spielt eine Rolle in mehrerlei Hinsicht. Und ich habe mir so vorgestellt, abgesehen davon, dass der Täter von Halle tatsächlich extrem blass ist, wenn man ihn auf Fotos sieht, und auch war rasiert, hat einen rasierten Schädel und hat auch so ganz wenig Augenbrauen. Er sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Molch. Und das Weiß ist ja gleichzeitig, das ist das Weiß der Milch, so ein Milchweiß, so ein milchiges Weiß. Wir assoziieren mit Milch ja immer Unschuld, Reinheit. Diese Haut ist wie so eine Unschuldsbehauptung, so kommt es mir vor. Oder sagen wir mal so, die Sehnsucht des weißen Mannes ist ja eine Sehnsucht nach Reinheit. Wenn Martin Sellner in Potsdam von Deportation fantasiert, dann fantasiert er über Krankheit und Gesundheit. Ja. Er fantasiert ein krankes Land, dessen Krankheitsherd man rausschneiden muss aus der Haut, wie ein Melanom. Rechte operieren ja unglaublich viel mit Reinheit und Unreinheitsgedanken. Und die Haut ist sozusagen, die Haut zeigt und verbirgt. Die Fantasie ist ja, dass die Haut undurchlässig wird, dass sie Schutz gewährt und zwar absolut zuverlässig. Da kommt nichts mehr rein. Und die Haut ist so wie die Grenze Europas. Die ist zu.
Das hört sich ja so ein bisschen an wie ein Plädoyer, wenn wir mal bei dem Hautding bleiben, auch wenn ich das jetzt richtig alles mitgeschaltet habe, dass die Haut ein bisschen undichter werden soll. Also wenn wir jetzt bei den europäischen Grenzen sind, so höre ich es jetzt raus, als Metapher. Jetzt ist das ja aber auch so, wir kommen ja von diesem Text dieses Täters und seine Haut wird da ja auch undicht, ne? Also ist es nicht so, meine Haut wird noch weißer, dann wird sie irgendwie undicht. Und dann, ich habe es nicht richtig verstanden, aber dann ist, das macht ja auch was mit ihm, ne? Also er fühlt sich dann ja unwohl. Ist das auch, ist das schon da mitgedacht? Also die Haut platzt auf, was bedeutet das?
Ja, also in seinem Fall ist es ja sozusagen so, die Haut wird undicht und sofort kommt das Fremde, wie eine Welle, wie eine Flut, wie eine etwas, das sozusagen vollkommen invasiv ist, überall eindringt und von dem, was hinter der Haut ist, von seinem Inneren nicht verarbeitet werden kann. So. Und das ist ja auch unser Bild von Migration. Es kommen Leute tatsächlich dann auch sozusagen über so unberechenbare Zustände wie einem Meer, werden so angeschwemmt. Und die ganzen Worte, sie tauchen unter, sie überschwemmen uns. Und das sind alles ja so Worte aus so einem, das sind alles so Flüssigkeitsmetaphern. Ne? Und es dringt so ein und fließt so ein. So, die Dämme halten nicht, wie jetzt beim Hochwasser bei euch in Bremen. So, und dann sickert das so durch. Die sickern ein. Die sickern in unsere Gesellschaft ein. So. Du kannst aber auch sagen, ja, das ist so. Das ist so. Das ist, so geht Leben. Das sickert ein. Das ist Austausch. Das ist Veränderung. Das ist so. Ich war lange in Therapie. Mein Therapeut hat immer einen sehr guten Satz gesagt. Er hat gesagt, das ist wie Käse. Loch an Loch hält doch. Das ist nicht perfekt. Das hat keine glatte Oberfläche, sondern das ist imperfekt. Das ist manchmal vorläufig. Das ist so. Und so ist es. Und Integration ist was, zum Beispiel, wir benutzen den Begriff Integration oft synonym mit dem Begriff Assimilation. Integration bedeutet immer, dass sich alle verändern. Assimilation ist, dass wir es vereinnahmen und dass wir es zu unserem machen, dass wir sozusagen in dieser Reinheitsmetapher reinbleiben. Integrationszustände sind immer Zustände des nicht mehr Reinen. Und, und das kann ich entweder ablehnen und bekämpfen oder mir bleibt nicht viel anderes übrig, als es zuzulassen, als Realität zuzulassen.
Ja, und auch die Vorteile darin zu sehen.
Und dann vielleicht im nächsten Schritt sogar die Vorteile darin zu sehen. Aber selbst wenn ich darin keine Vorteile sehe, kann ich sagen, es ist so.
Ja, wir sind schon bei meiner letzten Frage thematisch sehr gut. Und das ist aber eine große Frage. Aber wir sind ja gerade bei diesen ganzen politischen Themen. Und was würdest du sagen, spielen politische Themen in deinen Texten eine Rolle? Und wenn ja, ist das eine bewusste Entscheidung oder ist es eher so, es ist dann so?
Eigentlich möchte lernen, immer mehr, mit jedem Buch immer weiter, keine Themen zu haben. Ich will keine thematische Literatur schreiben. Aber natürlich lebe ich in dieser Welt und ich bin ein politischer Mensch und ich habe relativ dezidierte politische Überzeugungen und das spielt natürlich eine Rolle. Abgesehen davon bin ich jetzt zum Beispiel, was das Summe unter der Haut anbelangt, ja auch selber betroffen. Also ich bin nun mal schwul und ich schreibe eine schwule Figur und diese schwule Hauptfigur lebt in einer Welt und diese Welt ist queerfeindlich und damit ist es zwangsläufig politisch. Alles ist sowieso politisch. Jede Begegnung von zwei Menschen hat ja einen politischen Kern schon. Insofern kann man das, glaube ich, man kann sich gar nicht gegen politische Literatur entscheiden, aber ich kann mich gegen Thesen in Literatur entscheiden. Ich bin sozusagen, ich bin privat ein viel größerer Phrasendrescher, als ich es beim Schreiben bin.
Aber warum denn nicht? Ist es nicht auch eine Art von, also es klingt so blöd, es ist kein Vorwurf, aber von einer Art von Privileg zu sagen, ich möchte das nicht thematisieren, also ich möchte das nicht in meinen Büchern?
Ich thematisiere es ja anders. Ich möchte, dass ich habe neulich ein interessantes Gespräch mit jemandem geführt, auch einen Journalisten über das Zoom-Buch, der ein Porträt schreiben will und der irgendwie versucht herauszufinden, was ihm am Buch gefallen hat und sich deswegen eigentlich mit mir unterhalten. Und der schreibt dann, und das ist, glaube ich, etwas, was durch alle Bücher durchgeht. Ich merke es auch jetzt bei dem, was ich gerade schreibe. Ich habe wahnsinnig wenig Grund, über zum Beispiel über Männer zu schreiben, die zu sind, die nicht zuhören, die sich nicht kümmern, die nicht was wahrnehmen, die mehr oder weniger wie ein SUV durch die Welt donnern. Das langweilt mich zu Tode. Ich kann solche Männer nicht gut leiden. Und das ist für mich literarisch wahnsinnig unergiebig. Also ich schreibe gerne über Menschen, die einander zuhören, die viel voneinander mitkriegen. Das macht mir einfach Freude. Und Johannes meinte dann irgendwann, ja, vielleicht ist das der Kern, dass du zum Beispiel in diesem Jugendbuch ein Männlichkeitsbild zeigst, das anders ist, als das selbst beim autoritären Heterovater am Ende anders ist, als man es vielleicht erwarten würde. Ich finde, das ist meine Art, dann politisch zu sein. Ja, indem ich mir ein Paralleluniversum vorstelle, in dem Queerfeindlichkeit, in dem nur gedacht wird, es sei queerfeindlich und am Ende ist es gar nicht so queerfeindlich und es geht, es funktioniert und die Leute kommen irgendwie miteinander klar und kümmern sich umeinander. Dass Menschen sich umeinander kümmern, das schreibe ich wahnsinnig gerne. Ich nehme die Welt, so wie ich sie in die Nachrichten vermittelt bekomme, eben nicht als eine Welt wahr, in die sich Menschen so wahnsinnig viel umeinander kümmern. Im Kleinen vielleicht, aber leider nicht im Großen. Und insofern schreibe ich gegen etwas an. Weißt du, ich schreibe gegen, aber nicht in Form einer politischen These.
Ja. Ja, das ist doch ein schönes Endwort. Dann danke ich dir für das Gespräch, Stefan. Und danke euch wie immer für eure Interesse und Zeit. Auf Wiederhören.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war Literatur aus Bremen, der Podcast.